Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Hallo und herzlich willkommen bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch hier zu einer neuen Runde in unserem Audiosalon im Brand 1 Podcast-Netzwerk. Es macht tick-tack, die Uhr rennt Richtung Jahresende. Es sind nur noch wenige Tage und diese Zeit, diese sogenannte zwischen den Jahren, in manchen Regionen nennen die Menschen es auch zwischen den Tagen. Diese Zeit nutzen ja viele, um zurückzuschauen, um nochmal sowas wie eine Reflexion zu machen, wie das Jahr nochmal Revue passieren zu lassen. Und genau das habe ich ja hier auch an Weihnachten schon getan. Ihr könnt euch die Folge gern nochmal anhören, denn wir reden hier bei Good Work, das sei auch nochmal der guten Form halber erwähnt, für diejenigen, die nicht ganz so regelmäßig einschalten, über Arbeitskultur, also wie geht es, das gute Zusammenarbeiten, nicht so sehr das Neue, nicht so sehr das Allerbeste, sondern das Gute. Und die Folge, die an Weihnachten live gegangen ist, die 301, da habe ich nochmal so zurückgeschaut, welche Kategorien, welche inhaltlichen Themen haben wir gestreift dieses Jahr, was waren Highlights, was waren Menschen, die uns hier wirklich vom Hocker gehauen haben, mich wie auch euch, und was haben wir gelernt, habe das versucht mal so in eine Folge zusammenzufassen. Und dabei ist mir eines klar geworden. Es gibt ja schon Leute, die nicht von Anfang an bei Good Work mit dabei waren. Also ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht jeder von euch folgt Good Work schon seit Jahren, sondern ist vielleicht erst ganz kurz dazu gestoßen und hört dann den einen oder anderen Namen und denkt sich, will ich jetzt nochmal durch den ganzen Funduskram mir 300 Folgen anhören? Sicherlich nicht. Und ich nutze die letzten 3 Tage hier im Jahr nochmal, um die Perlen, die Podcast-Perlen des Jahres 2025 nochmal in Gänze auszustrahlen. Also ihr könntet sie auch so finden, aber ich rahme es nochmal ein bisschen und vor allen Dingen mache ich es euch leichter. Und da fangen wir mal mit einem Menschen an und beziehungsweise mit einer Folge, die streng genommen gar nicht aus dem Jahr 2025 stammt, sondern sie stammt aus dem Jahr 2023, liegt ein wenig zurück. Das Thema ist, wie soll ich sagen, es könnte aktueller nicht sein. Er selbst kommt häufiger zu Gast. Er ist als Individuum der häufigste Gast bei Good Work ever bisher. Ich habe nochmal nachgeschaut. Also wir haben auch schon Vertreter, die noch häufiger hier waren, aber dann immer noch in Sparring mit jemand anderem. Da wäre zum Beispiel Wolf Lotter zu nennen oder auch Vera Starker. Da sind beides auch gern gesehene Stammgäste bei Good Work. Er selbst war bereits 4-mal zu Gast und ich sage, wie es ist, er belegt die Charts bei Good Work ganz prominent und ganz vorne. Also wenn immer von ihm etwas publiziert wird, und ich glaube, das gilt nicht nur für Good Work, rennen die Fans. Und ich weiß auch warum, weil es ist so klug, so anschaulich, so präzise, wie er formuliert, mit einer großen Schippe Humor, mit ganz viel Menschenkenntnis, dass man gar nicht anders kann, als gebannt an seinen Lippen zu hängen. Ihr wisst längst, von wem ich spreche. Es ist Klaus Eidenschenk. Ich stelle ihn euch noch mal ganz kurz vor. Er ist Organisationsberater. Ganz richtig gesprochen ist er Theologe von der Ausbildung, hat allerdings auch eine psychotherapeutische Ausbildung, bildet Coaches aus, ist ein extrem erfolgreicher Buchautor. Und ein Buch, das hat, glaube ich, die Seele der Menschen richtig im Kern getroffen. Die Kunst des Konflikts. Wir haben Weihnachten alle hinter uns gebracht, hoffentlich mit nicht ganz so vielen Konflikten, aber wenn ich mal so ein bisschen meine Menschheitserfahrung mit ins Spiel bringen kann, ist es wahrscheinlich so, dass hier und da doch das eine oder andere an Auseinandersetzung in diesen Tagen einfach schwelt. Und was er zum Thema Konflikte zu sagen hat, das ist so tief, so klug, teilweise auch so radikal, dass ich finde, es ist absolut nochmal eine Wiederholung wert. Also, wenn ihr die Folge nicht schon gehört habt, bitte hört unbedingt rein. Danach dürft ihr euch gern auch nochmal die Psychodynamiken in Organisationen in der Krise anhören. Die erschien dieses Jahr, die Folge mit Klaus Eidenschenk. Aber jetzt würde ich sagen, nach so vielen Festtagen mit den Liebsten, wo man so eng aufeinander hockt und, sind wir ehrlich, da gibt es schon das ein oder andere auch an Potenzial. Hört euch die Folge nochmal an. Und morgen gibt es die nächste Perle des Podcasts. Ich verabschiede mich hier jetzt schon mal an der Stelle bei euch und lasse jetzt einfach mal die wunderbare Folge zum Thema Kunst des Konflikts laufen und freue mich, wenn ihr sie euch ganz und in voller Genüsslichkeit reinzieht. Morgen gibt's die nächste Perle. Viel Freude mit Klaus Einschenk. Wir starten hier immer mit einer Frage, auch an Sie. Deswegen, wie sind Sie heute in den Tag gestartet, lieber Klaus Einschenk?
Ach, ganz wunderbar, weil ich hatte einen ganz schönen Traum, das darf man ja als Psychologe sagen.
Ach, herrlich. Geschenk.
Ja, bin also mit ganz wunderbaren Gefühlen aufgewacht und hatte dann ein durchaus auch launiges Gespräch mit meiner Frau am Frühstück und gerade eben noch ein anspruchsvolles Konfliktcoaching mit einem Ehepaar, das gleichzeitig zusammen eine Firma hat. Und so sitze ich jetzt hier.
Wir träumen jede Nacht, aber kommt es bei Ihnen häufig vor, dass Sie sich an den Traum erinnern können?
Nö, ist unterschiedlich. Also manchmal lange Zeit gar nicht, manchmal immer, dann nur ganz kurzfristig, sodass man es dann nach 10 Sekunden schon wieder vergessen hat und so. Ich bin da gar nicht so affin dafür, also im Sinn davon, dass ich da selber jetzt therapeutisch damit arbeiten würde, aber weil Sie mich jetzt gefragt haben, ich bin tatsächlich mit schönen Gefühlen aufgewacht.
Jetzt eingefallen, ja. Und ich kenne dieses Gefühl, wenn man so einen super schönen Traum hat und dann so, während sich der Traum verflüchtigt und die Wachheit sozusagen in den Raum tritt, dass man denkt, nicht weggehen.
Ja, genau.
Nicht weggehen. Ja, ja. Wie kann man den schönen Traum?
Nicht, und dann, nicht in die konflikthafte Welt eintauchen, wie es nun mal ist. Ja.
Hier bleiben. Ja. Und dann geht es mir tatsächlich oft so, dass ich den Traum, den Inhalt vergesse. Aber was ich nicht vergesse, ist dieses schöne Gefühl.
Ja, die Gestimmtheit bleibt. Ja.
Genau, die Gestimmtheit, die bleibt und die trägt einen durch den Tag. Und ich bin ja mal gespannt, auch wenn wir heute über ein nicht so erhabenes Gefühl vielleicht reden, der Konflikt, vielleicht kommen wir trotzdem erhaben raus. Ich bin da ganz offen. Das Buch heißt Die Kunst des Konflikts und Untertitel ist Konflikte schüren und beruhigen lernen. Ja, das ist ja auch schon mal spannend, Konflikte schüren. Und da frage ich Sie doch jetzt gleich mal ganz persönlich. Sie sind ja schon seit vielen Jahren, Jahrzehnten kann man sagen, mehr oder weniger explizit am Phänomen Konflikt dran. Ja, Menschen, Organisationen in Konflikten. Sind Sie ein Künstler?
Ja, das ist ja, hängt ja ein bisschen davon ab, wie man das Wort begreift. Ja. Ich unterscheide ja jetzt für diesen Zweck jedenfalls das Wort Kunst von Rezept. Mhm. Ja, es gibt ja sehr, sehr, sehr viele Bücher über Konflikt, wo man rezeptartig lernt, gewissermaßen, wie man jetzt einen Konflikt richtig führt oder löst oder in Konsens überführt. Und das ist, hat halt dann immer so den Geruch von Malen nach Zahlen. Ja, also, und es kommt dann schon was raus dabei, aber eben kein Picasso oder so. Und wenn man Konfliktkommunikation versteht als ein poetisches, als ein sich selbst erzeugendes Geschehen, dann sind Rezepte wahrscheinlich das ungünstigste Tool, das man sich aussuchen kann, um damit wirklich umzugehen. Kunst basiert immer auf Wahrnehmung und nicht auf Regeln. Ja, also ein Künstler setzt sich vor seine Leinwand und schaut in die Natur, wenn er draußen ist oder wie auch immer. Oder ein Musiker braucht sein Gehör. Und so ist es im Umgang mit Konflikten auch. Ich kann mit Konflikten nicht gut umgehen ohne Wahrnehmung. Und die wesentlichen Informationen darüber, was jetzt ein sinnvoller nächster Schritt oder ein Kommunikationsschritt eben sein kann, kann ich dann nicht aus der Theorie, sondern aus der Selbst- und Fremdwahrnehmung ableiten. So bilden wir auch aus, dass also Theorie ohne Anschauung ist einfach blind. Und so ist es hier gemeint, dass Konflikte Formen bilden. Und um mit Formen gut umzugehen, brauche ich eben wie Kunst eben Töne, Farben, Worte, Materialien, Bewegung. Und die Kunst des Konflikts basiert darauf, dass man Ja's und Nein's wie in einem Tanz so miteinander verbindet, dass man Überholtes zerstört und Neues ermöglicht.
Und da kommen wir ganz dezidiert gleich nochmal dazu, nämlich nicht nur darüber nachzudenken, und das könnte ja die Verlockung, Verstrickung sein, weil das ist auch ein Stück weit trainiertes Verhalten, wenn man das hört, die Kunst des Konflikts, dass sofort Fantasien losgehen. Und ich heb mal meine Hand, meine ging auch, als ich das erstmalig gehört habe, in die Richtung, jetzt lernen wir, wie wir Konflikte kunstvoll vielleicht schüren, mit welcher Annahme auch immer, vielleicht auch lösen, begleiten. Also mit anderen Worten, den Umgang mit Konflikten in einer kunstvollen Art und Weise. Und das, was Sie jetzt sagen, ist ja nochmal ein ganz anderer Aspekt, nämlich, dass der Konflikt an sich ein Eigenleben führt. Ist ja nochmal eine ganz andere Perspektive, die wir definitiv versprochen an der Stelle gleich nochmal bearbeiten. Doch ich würde gerne noch ein bisschen bei Ihnen selbst bleiben. Sie beschäftigen sich, und ich glaube, das kann man wirklich so sagen, professionellerseits mehr oder weniger direkt gewählt, explizit gewählt oder einfach als logische Konsequenz aus ihrem Schaffen mit Konflikten. Wie schauen Sie denn jetzt nach so vielen Jahren Erfahrung, wenn Sie einfach mal ein bisschen zurückspulen, so in Ihre ersten Konflikterfahrungen? Üblicherweise finden die ja so am Abendbrottisch statt. Wie schauen Sie denn da jetzt so drauf? Ist das so ein Terrain gewesen, wo Sie sagen, naja, da konnte ich aber mal sehr schön Konflikte schüren lernen oder was das heißt, wenn Konflikte negiert wurden? Wie schauen Sie da so drauf?
Nee, ich glaube, ich gehöre zu den Menschen, die Mehrheit bilden, die nämlich Konflikte eher in ihrer unangenehmen Variante erleben, so als Kind. Ja, und Konflikte sind ja dann dysfunktional und auch belastend und entwickelt Vermeidungsmotive, wenn sie einfach in derselben Art und Weise immer wiederkehren. Und wenn man halt Streits wichtiger Bezugspersonen miterlebt, wo es immer erkennbar, und das kann man als Zehnjähriger dann auch schon sehen, erkennbar ums Gleiche geht, ohne dass aber das was Neues passiert, dann entwickelt man halt, also ich habe dann jedenfalls Fragen entwickelt, habe gedacht, wie kann das eigentlich sein, dass Menschen so viel Energie in eine bestimmte Form des Miteinanders stecken, das offensichtlich alle irgendwie belastet, ohne dass aber am Ende irgendwie was dabei rauskommt. Also ich glaube, das hatte ich als Jugendlicher schon mir irgendwie so auf dem Schirm geholt, dass ich darüber mal was rausfinden möchte, warum wir Menschen mit so viel Raffinesse und so viel Eifer uns selbst und anderen wehtun, ohne uns intensiver damit beschäftigen, dass das vielleicht daran liegt, dass man nicht versteht, was da eigentlich läuft.
Würden Sie sagen, Sie haben in Ihrem Umfeld eher das ausgesprochene Ja zum Konflikt erlebt oder eher das ausgesprochene Nein? Also Sie wissen, worauf ich hinaus will. Es gibt ja so Familien, da ist vordergründig und auch wenn man den Vorhang mal lüpft, ist immer so eine Harmoniewolke drüber. Ja, wir wissen,
dass das war bei uns jetzt nicht so, sondern bei uns war es eher sozusagen viele Konflikte, aber eben nicht wirklich so, dass sie ihre Aufgabe erledigen konnten, die Konflikte.
Und da touchieren Sie schon mal so einen Punkt. Sie haben eben gesagt, es ist dysfunktional. Und wenn man sowas sagt, es ist dysfunktional, dann impliziert das ja logischerweise auch, dass es einen funktionalen Konflikt gibt. Und Sie haben es ja jetzt auch noch mal betont, Konflikte haben ja durchaus einen Job. Ja? Anders gefragt, was ist überhaupt ein Konflikt? Kommen wir mal so langsam rüber, mal so ein, sagen wir mal, so eine Art gemeinsames Verständnis zu schaffen, hier für die halbe, dreiviertel Stunde, die wir uns unterhalten oder wie viele Minuten wir auch immer miteinander hier verbringen. Wie würden Sie das greifen? Was ist ein Konflikt?
Naja, das Buch dreht sich ja soziale Konflikte. Also darüber reden wir jetzt, oder vorrangig, zumindest ist meine Vorstellung, und nicht um innerpsychische Konflikte. Das wäre jetzt ein ganz anderes Buch, das man darüber schreiben könnte. Und wenn der soziale Konflikt lässt sich im Prinzip relativ einfach definieren, also mit einem etwas schrägen Wort nenne ich das oder nenne Verneinungskommunikation. Ja? Mhm. Also dafür braucht es drei Schritte, damit ein sozialer Konflikt entsteht auf der kommunikativen Ebene. Erstens, es braucht irgendetwas, es braucht eine Behauptung, ein Ja. Ja? Also ich sage, ich will heute Abend ins Kino zu meiner Frau. Ja, also Behauptung heißt, es findet eine Aussage statt, die verneinungsfähig ist. Und meine Frau sagt, nein, ich würde mit dir lieber im Garten sitzen und dem Vogelgezwitscher zuschauen oder irgendwie sowas. Dann haben wir noch keinen Konflikt, sondern nur erstmal einen Unterschied. Ja, ich möchte ins Kino, meine Frau möchte Vogelgezwitscher. Erst wenn ich dann in einem dritten Schritt sage, nee, du das mit dem Vogelgezwitscher machst du dann entweder nachmittags oder morgen, ja, ich würde gern heute mit dir abends ins Kino gehen, haben wir gewissermaßen einen Konflikt, weil beide Seiten gewissermaßen die jeweilige Mitteilung des anderen negieren. Und damit ist auch schon klar, dass der Konflikt dann nicht etwas ist, was ich oder meine Frau haben, sondern der Konflikt entwickelt eine eigene Dynamik, weil in dem Moment, wo ich sage, ne, ich würde jetzt aber wirklich gerne ins Kino gehen, verliere ich ja als Einzelperson, genauso wie meine Frau, vollkommen die Kontrolle darüber, was als nächstes passiert. Weil meine Frau sagt dann, ja, du immer mit deinem Kino und diesen Actionfilmen oder irgendwie sowas, ja. Und widerspreche ich, sage ich, nein, nicht immer, wir waren schon ewig nicht mehr im Kino, weil gewissermaßen ich ja dann nicht mehr mein, in dem Moment, ja, widerspricht niemand mehr dem anderen, sondern jeder widerspricht dem, was er vom anderen gehört hat. Also ich lese da irgendeinen Vorwurf hinein, sozusagen, dass ich mir nichts anderes einfallen würde als Freizeitgestaltung, als ins Kino zu gehen, so, und dass das zu häufig ist. Aber ob das meine Frau gesagt hat, weiß ich ja nicht. Ich kann ja nicht in ihren Kopf reingucken. Mhm. Und weil niemand sozusagen kontrollieren kann, wie der andere wie er vom anderen verstanden wird, entwickelt ein Konflikt, entsteht ein eigenständiges Wesen. Also man tut sich einen großen Gefallen daran, immer den Konflikt als, wenn man jetzt zu zweit ist, immer als den Dritten im Bunde zu verstehen, der eigene Interessen verfolgt. Ja, also sage ich das auch in Teamentwicklung oder in Entscheidergremien, in Aufsichtsräten oder DAX-Vorständen oder sowas. Ja. Der Konflikt muss verstanden werden als ein Wesen jenseits der individuellen Psychen, die an diesem Konflikt kommunikativ beteiligt sind.
So, das darf man jetzt erstmal setzen lassen. Ja? Also ich sag mal, wenn Sie mit solchen Aussagen jetzt in diese Kontexte reinkommen, Sie haben sie ja gleich schon aufgemacht für uns, freundlicherweise. Wie ist die Reaktion dann? Naja, also, das klingt doch
total spannend. Nein, ich mache da fast ausschließlich gute und unkomplizierte Erfahrungen, weil jetzt in einem Vorstandsmeeting würde ich es vielleicht noch ein bisschen länger oder zwei Sätze mehr dazu erzählen, aber den Unterschied, ob man selber einen Konflikt hat oder ob der Konflikt mich hat, den kennen alle Menschen. Das ist mit ein bisschen Lebenserfahrung, weiß man das, dass man, wie in meinem Buch fange ich ja damit an, mit so einer Metapher mit Musik. Ja?
Mit Musik, also, genau, das ist die Analogie.
Im Moment, wo eine Musik in den Raum kommt oder erklingt, wir unsere Musikpersönlichkeit aufrufen und die einen flüchten und die anderen fangen ins Tanzen an. Und so ist es mit Konflikt auch. In dem Moment, wo der Konflikttiger den Raum betritt, ändert sich die psychische Verfassung aller Beteiligten, also aller, die an dieser Kommunikation Anteil nehmen wollen oder müssen. Und darum ist das Wichtigste für Konfliktregulation nicht, wie mache ich es richtig, sondern erst meine Selbstkenntnis der eigenen Konfliktpersönlichkeit. Darum stehen in diesem Buch auch wenig Tipps drin, sozusagen, was man tun muss, sondern viele Reflexionsfragen, wer man ist und wer man wird in dem Moment, wo man an Konfliktkommunikation Anteil hat.
Ja, und auch wenn man vielleicht sein will. Ne? Also eine Entwicklungsperspektive darf ja da durchaus mit dabei sein.
Absolut.
Und ja, genau. Und Sie haben es jetzt schon, das schwebt schon die ganze Zeit, so über den ersten Minuten unseres Gesprächs. Wenn ich mir dann sowas mal aufmalen würde, ja, also jetzt bleiben wir mal beim Beispiel, was Sie genannt haben mit Ihrer Frau. Es gibt ja unendliche Möglichkeiten, wie der Konflikt sich entwickelt. Ja? Wie hypergeneralisierend er wird, plötzlich sind wir du und deine Mutter, du wirst immer mehr wie deine Mutter, du wirst immer mehr wie dein Vater und so weiter. Wir haben alle Fantasien und es kann auch ein kleiner Schwelbrand werden, es kann ein lichterloses Feuer werden und alles dazwischen. Ja? Also wir reden ja von Komplexität, oder?
Ja. Und die Frage war jetzt, warum sich so Konflikte so unterschiedlich entwickeln. Naja, das hängt eben mit der Komplexität, ist da schon ein Stichwort. Ja. Komplexität imponiert ja unter anderem dadurch, dass sie immer viele unterschiedliche Anschlussmöglichkeiten zur Verfügung stellt. Ja, dass es nicht klar ist, was ich zu tun habe. Wenn mir jemand ein Stöckchen hinhält und sagt, spring drüber, dann sind die Möglichkeiten überschaubar. Dann kann ich sagen, kann ich drüber springen und mir überlegen, wie ich das mache, oder ich kann es verweigern, aber es ist dann, lässt sich in einer Liste aufzählen. In einem Konflikt, sind die Möglichkeiten, entweder schürend oder beruhigend zu reagieren oder auf einer sachlichen, auf einer sozialen oder zeitlichen Ebene zu reagieren, immens. Und wenn sich das dann alles noch miteinander vermischt, dann hat man ein sehr unübersichtliches Gelände vor sich. Und jeder Mensch weiß auch, dass es da Schwellen gibt, wenn man dem Konflikttiger sozusagen die Kehle hinhält und zu den Kindern sagt, du pass mal auf, also wenn du jetzt nicht endlich Zähne putzt, dann gibt es 3 Tage Hausarrest. Also eine Drohung ausspricht, also zeitlich agiert, also über die Zukunft des anderen versucht zu verfügen. Dann weiß ich, jetzt wird's anspruchsvoll, weil ich muss das einlösen, wenn jetzt nicht die Zähne geputzt werden. Und dann habe ich 3 Tage hier das Kind im Haus sitzen, und wo ich doch in Ruhe lesen oder arbeiten wollte, und so weiter und so fort. Also diese Unkalkulierbarkeit von Konflikten und der Frage, generalisiert war ja gerade Ihr Stichwort, macht man aus einem Mücke einen Elefanten, traut man dem anderen überhaupt Kompetenz zu im Hinblick auf die strittige Frage, kann ich mein Grundvertrauen, dass der andere, auch wenn er mir widerspricht, gut mit mir meint, aufrechterhalten oder nicht, glaube ich, den anderen überzeugen zu müssen oder versagt mir vollkommen die Neugier, wo das Körnchen Wahrheit beim anderen liegen könnte und so weiter und so fort. Also es sind dermaßen viele Aspekte im Spiel, und diese Aspekte sind eben von dem Konflikt selber, von den Konfliktparteien und natürlich in mir selber, von meinem etablierten Konfliktmuster, ich habe es gerade eben Persönlichkeitsmuster oder Konfliktpersönlichkeit genannt, geprägt. Und da den Überblick zu behalten, ist vollkommen ausgeschlossen. Mhm. Darum lassen sich Konflikte nicht beherrschen. Mhm. Und darum tut man gut dran, sich in diesem Gelände mit Bedacht zu bewegen, weil man ist schnell eingereist in dieses Konfliktland, aber man verliert dort schnell die Ausreisepapiere.
Mhm. Und also sollten wir uns von dem Bild des Lösens mal schnell lösen. Also so Konflikt lösen,
ja, das ist doch in sich interessant. Habe ich je einen Auftrag gekriegt, wo die Leute sagen, löst mal unseren Konsens?
Ja. Das stimmt. Noch nie.
Wir kooperieren hervorragend. Herr Heidenschenk, können wir Sie als Berater gewinnen, dass das endlich ein Ende findet?
Das geht hier alles viel zu harmonisch zu sich. Wobei wir ja schon wissen, es kann einem ja lotweise auf den Keks gehen. Und es ist ja auch dann ganz oft so, dass dahinter was ganz anderes steckt. Da kommen wir nochmal zu.
Genau, dass dahinter was anders steckt, war ja jetzt schon mehrfach sozusagen im Raum. Aber das muss doch gar nichts was anders dahinter stecken, weil Familien, Teams, Organisationen, können sich durch Harmonie oder Konsens genauso ruinieren wie durch Dauerkonflikt. Mhm. Immer dann, wenn etwas eine spezielle Form von Kommunikation auf Dauer gestellt ist. Also wenn ein Kommunikationssystem sich fixiert auf einem Pol, droht es gewissermaßen seine Anpassungsfähigkeit zu verlieren. Und Konflikte dienen eben, das hatte ich ja eingangs, glaube ich, schon gesagt, dazu, eine bestehende Ordnung einfach aufzulösen beziehungsweise zu hinterfragen. Weil wenn eine einmal etablierte Ordnung für immer gilt, ist es der sicherste Weg zum Ableben.
Mhm. Absolut wichtig. Man muss immer ein bisschen Pause machen nach diesen gewichtigen Sätzen, die Sie hier mit uns teilen. Und da sind wir ja bei der Funktion, Sie sagen es. Ja? Wozu brauchen wir, hatten Dysfunktion, haben wir jetzt schon ein paar Sachen gehört, wozu brauchen wir den Konflikt? Sie sagen, es entsteht dadurch etwas Neues. Also wir können quasi ohne Konflikt nicht ein neues Land betreten, ja, neue Möglichkeiten erkennen. Ist das die Schlussfolgerung?
Ja, also vielleicht nicht ausschließlich, also im Sinne, dass es nur durch Konflikt geht. Das wäre sicher falsch. Aber häufig geht es halt nur über Konflikt, weil Ordnungen in sich eine Tendenz haben, hyperstabil zu werden. Ja, pfadabhängig nennt man das dann auch in der Systemtheorie. Also wie in einem Park, ja, wo man eine Abkürzung durch den Rasen einen Trampelpfad ergibt. Da läuft dann nicht jemand 50 Zentimeter neben dem Trampelpfad, sondern der wird sozusagen gewählt. Also wird hyperstabil. Ja, wenn man eben hyperstabile Verhältnisse im sozialen Bereich verändern will, dann geht es in der Regel eben nicht ohne Konflikte. Ähnlich wie in der Evolution. Wenn es in der Evolution ist ja Mutation, also Variation, dann wird es selektiert und dann gibt es eine Retention, es wird also was Neues bestimmt. Und wenn in der Biologie eine Mutation einen Überlebensvorteil von 0,002% hat, dann dauert es 2000 Generationen in der Regel, bis es sich durchgesetzt hat, bis es nur noch dieses gibt. In der Evolution ist es nichts, 2000 Replikationen. Ja? Aber etwas Bestehendes hat immer Gewinner oder Leute oder Aspekte, Inhalte, Themen, die davon profitieren, und etwas, was die bestehende Ordnung schlecht oder ungünstig bearbeitet, egal jetzt wiederum sachlich oder sozial oder zeitlich. Und wenn dann was Neues passiert, gerät es häufig in Konkurrenz mit dem Alten. Man denkt ja immer, das Neue wäre einfach nur besser. Also man denkt in Verbesserung, dass das Neue in Konkurrenz mit was Bestehendem gerät und von daher ein Nein gegen ein Nein entsteht, das glaubt man ja immer nicht, sondern so macht man ja dann auch Change-Projekte, wo man den Mitarbeitern verklickern will, dass alles besser wird. Nur jeder, der Mitarbeiter in einer Organisation ist, weiß, dass das Letzte sein wird, was passiert. Es wird manches besser und anderes wird schlechter. Manche werden einen Vorteil davon haben und andere werden einen ganz Nachteil genau davon haben. Also Veränderung ohne Verlust auf der sachlichen Seite, ohne Verlierer auf der
persönlichen Seite,
auf der persönlich-sozialen Seite und ohne Risiken für die Zukunft auf der zeitlichen Seite ist nicht denkbar. Und es laufen deshalb viele Veränderungsprozesse so schlecht, weil man eben suggeriert, dass es nur Gewinner, nur besser wird in der Zukunft. Und damit unterfüttert man das Veränderungsvorhaben mit einer Lüge. Drum ist so wichtig am Anfang von Veränderungsprozessen klar zu sagen, Leute, es wird Konflikte geben, es wird Verlierer geben, wir werden Nachteile erwirtschaften durch das, was wir da neu machen, und lasst uns da offen drüber reden.
Das ist eine Frage von Redlichkeit und Wahrhaftigkeit, weil wir spüren es ja irgendwo insgeheim. Ja? Also ich sag mal, die Menschen liegen ja da ein Stück weit auch auf der Lauer, wenn wieder solche Appelle ausgestoßen werden. Und ich kann mich erinnern, ich habe ja auch einige Podcasts und so mit Ihnen gehört, und dann haben Sie auch gesagt, in dem Moment, wo wir Organisationen auf das Mittel des Appells zurückgreifen, wird es ja ohnehin schwierig. Ja,
weil, absolut, und das auf der Lauer liegen ist eine wunderbare Formulierung. Genau so ist es nämlich, ja.
Ja, wir können es vielleicht nicht immer greifen, aber wir sagen so, das nehme ich dir nicht ab. Und das passt ja auch sehr gut zu dem, deswegen bin ich da an der Stelle mindestens mal total begeistert. Das passt ja auch so zu meiner inneren Haltung, dass ich sage, das Thema New Work kommt ja auch daher mit einem Heilsversprechen, was ja so mindestens mal nicht einlösbar ist. Nämlich einerseits Harmonie, Freude, Sinnerfüllung für alle Menschen, ne? Etwas Neues ohne Schmerzen.
Genau. Ja, also zumindest in bestimmten
Das ist das Parfum.
So.
Genau. Ja, genau. Das ist das Parfum, mit dem sich New Work, sagen wir mal, gemeinhin ganz gerne übergibt. Ich weiß, das ist fürchterlich ungerecht einzelnen Akteuren und Vordenkern gegenüber. Wir verkürzen an der Stelle. Ja, es geht aber, bleiben wir mal ruhig bei dem Bild des Parfums, was man gerne verströmt, was sie auch hier in Change-Projekten schon angesprochen hat, dass man sagt, es wird für alle immer alles nur ein Stückchen besser. Und das ist natürlich eine Lüge. Das heißt, wir müssen ja uns auch ganz klar von Dingen verabschieden. Und was passiert denn, wenn wir das so negieren? Was passiert in Systemen wie einer Familie, in Systemen wie einer Organisation, wenn wir diese Zusammenhänge ausblenden oder sogar regelrecht negieren? Was passiert dann?
Naja, dann entstehen die von mir eingangs auf dieser persönlichen Ebene genannten unfruchtbaren und dysfunktionalen Dauerkonflikte. In dem Moment, wo, also bleiben wir nochmal bei New Work, ja, da ist ja eine Idee dabei, dass sich alle hinter einem Sinn, hinter einem Purpose vereinen können. Und das ist deshalb aus meiner Sicht so problematisch, weil damit in den Hintergrund gerät, dass Werte miteinander in Konflikt sind, also sich wechselseitig verneinen. Es gibt zu jedem Wert auf der Welt einen Gegenwert. Mhm. Ja, also mein Lieblingsbeispiel dafür ist also die Kleinfamilie, Mutter, Vater, fünfjähriger Sohn macht einen Sonntagsspaziergang. Ja, der Sohn hat die neue Hose an und die Mutter sagt noch, du lauf nicht so schnell, gell, mit der neuen Hose. Ja, es kommt, wie es kommen muss. Ja, er fällt hin, schlägt sich das Knie auf, Hose kaputt. So, jetzt passiert Folgendes. Ja, die Mutter geht hin, also im klassischen Stereotyp, man sehe mir das bitte nach oder ich erzähle es andersrum, aber jetzt bleibe ich mal dabei, weil ich so angefangen habe. Die Mutter geht hin, nimmt das Kind vom Boden auf, das natürlich erbärmlich heult und tröstet es. Ist also reagiert liebevoll. Ja? Der Vater geht hin, ja, im Klischee und sagt, hast du nicht gehört, dass du nicht so schnell laufen sollst? Also schimpft ihn. Ja, weil es gerecht ist, gewissermaßen, wenn man eine Regel übertritt, dann geschimpft kriegt, wenn man Schaden anrichtet. Welche der beiden Verhaltensweisen ist jetzt besser von den beiden? Ja, jetzt kommen die Eltern miteinander in Konflikt, weil die Mutter sagt, du kannst das weinende Kind doch nicht jetzt auch noch schimpfen. Ne? Während der Vater sagt, du kannst doch das Kind, das selbst verschuldet jetzt seine neue Hose kaputt gemacht hat, doch jetzt nicht auch noch trösten. Ja? Und diese Wertkonflikte, ja, das lernt man als Theologe, der ich ja auch bin, darüber sind Kirchenspaltungen entstanden. Weil die Idee, dass Gott ein liebender und ein gerechter Gott ist, nicht miteinander aufgeht. Ja, die einen wollen, dass am Ende aller Tage der liebe Gott alle Sünder wie Gerechte unter dem Mantel der Barmherzigkeit ins Paradies heimführt. Dann sagen die auf der Gerechtigkeitsseite, jetzt habe ich ein Leben lang mir alles Schöne verkniffen, um ein gottgefälliges Leben irgendwie zu führen und jetzt soll ich mit den Sündern aus demselben Schüsselchen essen. Nein, die einen sollen gerechterweise bitte in die Hölle und die anderen in den Himmel kommen und dann sagen die auf der Liebeseite an einen Gott, der so grausam ist, dass er Leute ewig in der Hölle schmoren lässt, mit dem will ich überhaupt nichts zu tun haben. Also Gerechtigkeit und Liebe sind in sich ein Widerspruch. Das versucht man dann irgendwie mit philosophischen Kunstgriffen abzumildern, weil man dieser Wahrheit, dass sich Werte widersprechen und von daher automatisch zu Verneinung des Gegenwerts führen und damit konfliktfördernd sind. Also je mehr man an Werten sich orientiert, desto mehr Konflikte, und zwar erstmal schärfere Konflikte, wird man kriegen, dann, weil dann die einen sagen, wir brauchen den genmanipulierten Reis, um die ganze Menschheit ernähren zu können, und die anderen sagen, wir dürfen auf gar keinen Fall genmanipulative Lebensmittel, weil wir nicht wissen, wie die unserem Körper schaden und wir es nicht wieder gut machen. Also beide agieren ja aus Werten heraus. Und gerade in der gegenwärtigen Gesellschaft ist es ja zu beobachten, dass wenn die Lage so wird, dass eben das so offensichtlich wird, dass wir Werte verletzen müssen, um passend zu handeln, ja, dass wir dann nicht weit kommen, sondern nur in Spaltungen uns wiederfinden, wenn jeder seine eigene Ansicht eben dann noch mit Gutmenschentum auflädt.
Ist der Konflikt manchmal auch der logische Schritt aus einem Dilemma heraus? Ja?
Ja.
Oder führt der zwangsläufig da rein?
Ja, beides.
Beides? Mhm. Also es führt da rein, und es führt auch nicht kein anderer Weg heraus als über den Konflikt.
Naja, so einfach, es kann natürlich auch einfach gehen. Ich sag okay, zu meiner
Frau,
lass uns einfach jetzt umziehen und vollkommen anders einrichten und neuen Beruf ergreifen. Und dann sagt meine Frau, ja, wunderbar. Ja, warum hast du nicht drei Tagen gesagt? Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass eingeschwungene Zustände, wenn die hinterfragt werden, Begeisterungsstürme auslösen, ist einfach meiner Lebenserfahrung, da muss man jetzt nicht Konflikttheoretiker sein, meiner Lebenserfahrung nach bei null.
Null.
Null. Also wer verzichtet gern auf Flugreisen, weil das mit dem Klima nicht mehr verträglich ist. So einfach aus Begeisterung und ekstatischer Morgenstimmung, wie wir es am Anfang unseres Gesprächs hatten. Nein, macht kein Mensch, sondern erstmal will man das Leben, das man lebt, erstmal so weiterleben. Und bei dem Parkplatz, den man immer hatte, ist das einfach ein Idiot, der sich da hingestellt hat vor das eigene Haus, weil das ist mein Parkplatz, obwohl es eine öffentliche Straße ist.
Mhm. Und ich mag das sehr gerne, Ihnen zuschauen und Ihnen zuhören, wie Sie da auch wirklich in Fahrt kommen bei dem Thema. Und ich spule gerne noch mal ein bisschen zurück zu dem Thema, wo wir ja gestartet waren, nämlich mit dem New Work. Was sind die Werte, die hier gegeneinander oder miteinander in Konflikt geraten? Ja, weil Sie sagen, dass wir haben es ja schon mit diesem einen Purpose. Warum ist das so konfliktträchtig in sich? Also was ist die Verquickung, die unheilvolle, vielleicht die dysfunktionale oder funktionale? Können wir gleich nochmal drauf schauen, von Werten, die da miteinander ringen?
Ja, also da das könnte man jetzt viele Antworten geben, aber eine, die mir wichtigsten ist, einfach, das ist der Wertkonflikt zwischen Freiheit und Sicherheit. Mhm. Ja, also der Bergmann, auf den man sich da ja gerne referenziert, da muss man jetzt nicht die ganze Biografie von ihm lesen, sondern dann weiß man, das war ein extrem freiheitsliebender Mensch, der unangepasst war, der gern selber Entscheidungen getroffen hat, der gern auch mit anderen gerungen hat um beste Lösungen, der sich nicht überangepasst in Strukturen eingefügt hat und so weiter und so fort. Ja, Berater, die selbstständig sind und dann als freie Radikale von Organisationen engagiert werden, haben in der Regel einfach eine Freiheitsaffinität und einen wahnsinnigen Hang für Offenheit, für Freiheit, für Flexibilität, für Agilität, für Neues und so weiter zu propagieren. So, wenn sie das nicht wären, wären sie in Organisationen geblieben oder würden dort arbeiten. Es gibt aber eben auch Menschen, die sind sicherheitsaffin. Die haben tatsächlich drei Lebensversicherungen. Ja? Mhm. Und jeder Freiheitsliebender kriegt da so einen Unterton wie ich gerade, weil ich bin auch eher erstmal freiheitsliebend. Ja? Ich wollte nie in irgendeinem Berufsverband, ich wollte nicht in ein Kassensystem und so weiter und so fort. Aber meine Freiheitsliebe macht nicht alle glücklich. Mhm. Und Menschen, die sicherheitsliebend sind, die gerne Strukturen haben, die keine Entscheidungen treffen wollen, die froh sind, wenn ihnen gesagt wird, aha, das ist deine Aufgabe, so machst du die bitte, dann sind die entspannt, ihr polyvagales System ist vollkommen in Ruhe. Wollen die jetzt jeden Tag sich in einem Sprint treffen und in der Scrum-Logik arbeiten? Nein. Drum ist, also jetzt überzeichne ich natürlich, aber die Beraterszene hat schon eine hohe Affinität, Freiheit per se als heilig anzusehen und alles, was mit Zwang, mit Hierarchie, mit Anweisungen, mit Gehorsam, mit Demut, mit Anpassung zu tun hat und so weiter, als irgendwie defizitär und psychologisch verdächtig zu klassifizieren. Und das halte ich für ein ganz, ganz großes Problem unserer Zunft.
Und jetzt kann man da ja auch nochmal ehrlicherweise nochmal differenziert drauf schauen. Ja, ich meine, würde ich Sie gerne nochmal provozieren wollen, die Tatsache, dass ein Unternehmen, da können wir auch so und so Meinung haben zu, seinen Purpose, ich sag mal an der Stelle, finden und beschreiben sollte, ja, erfinden wäre ein bisschen seltsam, heißt ja noch nicht zwingend, dass es sich jeweils immer wieder neu erfindet. Also das geht ja noch nicht zwingend einher mit einer permanenten Veränderungsfähigkeit. Wenn wir sagen, wir stellen das in den Vordergrund und wir vereinen oder versammeln unsere Organisation hinter dem Purpose, da hätte ich sogar eher so eine andere, und ich glaube, das habe ich auch schon mal aus Ihrem Mund gehört, eine Fantasie im Sinne von, ja, wo sind wir denn da gelandet, ja? Wenn wir uns alle hinter dem einen Gedanken versammeln müssen, weil der müsste ja auf der einen Seite hinreichend allgemein sein, damit er auch wirklich für alle passt, von Vertrieb über Produktion bis hin zur Buchhaltung. Ja, also es müsste ja schon ein etwas Generisches sein, ja? Was, wo genau alle in diesem System sagen, stimmt, ja, wo also niemand mehr Nein zu sagen kann. Gleichzeitig müsste aber auch so ein Feuer in den Menschen entfachen, dass sie sagen, genau dafür stehe ich jeden Morgen auf. Anspruchsvoll. Ja? Also ja, das ist ja auch noch so ein.
Ist unmöglich, weil Organisationen ja eigentlich nur deshalb in dieser Welt entstanden sind, weil sie die Fähigkeit haben, Widersprüchliches gleichzeitig zu tun. Und damit sind sie um Konflikte herum gebaut. Ja. Vertrieb ist immer für Flexibilität, Produktion ist immer für Commonality und Gleichteile und Routinen, müssen sie. Also in einer Organisation, wo die beiden Seiten sich verstehen, läuft was verkehrt. Kinder haben immer andere Interessen als Eltern. Darum ist so wichtig, gewissermaßen aus einer Doppelverneinung, ja, nicht, also das widerfährt uns ständig im Leben, in Organisationen, in allen sozialen Gemeinschaften. Also andersrum nochmal viel schärfer formuliert, der Traum vom ewigen Frieden, also eine berühmte Schrift vom Kant, ja, wird ein Traum bleiben, weil das würde das Ende der Evolution mit sich bringen. Darum tun wir eben gut daran, gut zu werden, Konflikte so zu regulieren, dass sie möglichst wenig unerwünschte Nebenschäden produzieren, statt versuchen, sie zu vermeiden.
Da kommen wir nochmal zu dem Traum, kommen wir nochmal zurück. Damit haben wir ja immerhin auch angefangen. Wenn der Konflikt als Funktion hat, etwas Neues herzustellen, ist es so, dass er eine, sagen wir mal, neue Ordnung hervorbringt? Oder bringt er eine neue und größere Anzahl, Vielzahl an Möglichkeiten mit sich?
Ja, erstmal Letzteres. Also ob und wann und wie die neue Ordnung entsteht, jetzt sage ich es mal nur mal wieder salopp, ist dem Konflikt vollkommen egal. Also ob die Israelis und die Palästinenser sich noch 150 Jahre wehtun, das ist dem Konflikt egal. Irgendwann wird sich die Sache so geregelt haben, dass entweder einer von beiden übrig bleibt oder zu einem friedlichen Miteinander kommt, was weniger Ressourcen für Tunnelgraben und Polizeiapparat und so weiter mit sich bringt. Dem Konflikt ist es vollkommen egal. Ja, der hat Zeit. Also Konflikt hat jetzt keine Armbanduhr, wo er sagt, Mensch, wie viel habe ich denn heute irgendwie erledigt oder sowas, sondern der Konflikt entfaltet sich so lange, bis er überflüssig wird. Worauf wir Menschen Einfluss haben, ist gewissermaßen eben diese Zeitdauer und die Nebenfolgen für uns und andere. Aber wir können nicht versuchen, ein Leben zu leben, wo es keine Konflikte gibt.
Ich bleibe da trotzdem noch mal kurz dabei. Wenn das Ergebnis von einem Konflikt eine größere Anzahl an Möglichkeiten ist, dann ist das, wenn ich das logisch weiterdenke, würde ich sagen, der nächste Schritt ist, dass das Ergebnis von Konflikten ein grundsätzlich erstmal größeres Konfliktpotenzial ist, weil dann habe ich ja wieder mehrere Möglichkeiten, dann können ja daraus wieder, also mit anderen Worten, wir sind gut beraten, uns da eine vernünftige Einstellung zum Thema Konflikten einzustellen, weil ich gucke mich mal so um, ja, das Potenzial für Konflikte wird exponentiell größer und nicht kleiner.
Absolut. Also ein Konflikt bringt all die Möglichkeiten, ja, um jetzt in Ihrer Sprache da zu bleiben, bringt all die Möglichkeiten wieder in den Raum, die man vorher sozusagen rausgekickt hatte. Ja. Und damit ist genau die Übersichtlichkeit, die durch Ordnung entstanden ist, immer gefährdet. Und es ist, denke ich, ein Grund, warum Konflikte einfach unerwünscht sind, weil sie immer Unsicherheit mit sich bringen und offene Fragen aufwerfen, die nie sicher beantwortet können, werden können, weil die Antworten von diesen offenen Fragen immer erst in der Zukunft erfolgen. Und nachdem niemand die Zukunft kennt, kann ich Konflikte nur in und mit und aus Unsicherheit heraus bearbeiten. Darum ist Unsicherheitstoleranz eine der Kernfähigkeiten, die Menschen brauchen, um gut mit Konflikten leben zu können.
Ja, und damit eine Zukunftsfähigkeit, weil ansonsten ist ja Zukunft ein denkbar schlechter Verhandlungspartner, ne? Aus Gründen. Und wir haben gelernt, der Konflikt sitzt am längeren Hebel und da dürfen wir mit einer gewissen Demut auch uns mal zum Schlafen hinlegen im Prinzip oder eben nicht zum Schlafen. Ich frage mich halt so ganz insgeheim und das betrifft jetzt sowohl Konflikte, die ich potenziell vielleicht mit meinem lieben Ehemann habe, als aber auch vielleicht im organisationalen Umfeld, warum wir dann doch immer wieder in die Falle tappen und glauben, also nicht, dass wir in Konflikte kommen, das habe ich verstanden, aber warum tappen wir immer wieder in die Falle unserer eigenen Steuerungsfantasien? Warum glauben wir immer wieder, wir hätten dann doch ja, das Dashboard, die Möglichkeit, Konflikte zu steuern, zu lösen, nach unserem zu orchestrieren und was es da alles für bildhafte Worte gibt, die jetzt sehr gerne auch gerade im organisationalen und im Umfeld verwendet werden. Was sind da Ihre Fantasien an der Stelle? Bleiben wir mal bei den Steuerungsfantasien. Weiß nicht, ob das Wort mit Ihnen spricht, aber ich verwende das.
Nee, das ist also mein Wort dafür wäre jetzt Kontrolle. Ja, also, da glaube ich, kommt dann schon die psychologische Ebene ins Spiel, dass wir einfach in einer Kultur leben und die sich über die letzten 150 Jahre nochmal drastisch in der Richtung oder vereinseitigt hat, nämlich, dass die Menschen irgendwie glauben, das Leben wäre lebbar mit dem Fokus auf gute Gefühle. Mhm. Also, und Konflikte bringen immer unangenehme Gefühle mit sich. Ja, ich wäre in meiner Meinung in Frage gestellt, ich habe vielleicht hab was übersehen, einen Fehler gemacht, ich wäre darüber informiert, dass andere Menschen anders ticken als ich, also divers sind. Also jetzt könnte ich eine lange Liste machen. Also was alles unangenehm ist. Ja? Und wenn man kein Interesse oder zumindest eine Toleranz für unangenehme Gefühle wie Angst, Scham, Schuld, Trauer, weil ich muss mich von was verabschieden oder so, also mal die vier auf alle Fälle, habe, dann komme ich auf Kontrollfantasien und Steuerungsideen, weil die dienen dann nicht einer schnellen Konfliktlösung, sondern die dienen dazu, dass ich hoffe, auf die Art möglichst schnell keine unangenehmen Gefühle mehr zu haben. Also wenn ich meine Frau einfach dann in Handschellen abführe ins Kino, ja, dann habe ich keine unangenehmen Gefühle mehr, weil ich den Film versäume und so irgendwie. Ja. Vermeintlich. Ja. Dann meine Frau wird mich ziemlich schnell auch nur beim Versuch einer solchen Lösung darüber informieren, dass ich erst recht Anlass zu unangenehmen Gefühlen hätte. Ja. Und darum ist ein Interesse an eben Schmerz, Trauer, Angst, Schuld, Ohnmacht auch und so weiter eine weitere Kernkompetenz neben dieser Unsicherheitstoleranz, die es in Gefühlen braucht. Wenn wir alle glücklich werden wollen, müssen wir andere zu unserer Form des Glücks zwingen. Und das geht nicht. Wir können auch als Weltgesellschaft kein Leben führen, das in dem Sinn gerecht ist, dass alles gleich verteilt ist, dass alle die gleiche Intelligenz haben, die gleichen Talente, die gleichen Ressourcen, alle die gleichen Partner kriegen, niemand unterschiedliche Krankheiten kriegt. Und jetzt kann ich weiter absurde Ideen hier absondern. Leben bedeutet, mit Unterschiedlichkeit konfrontiert zu sein. Und deshalb ist dieses Pursuit of Happiness, also zu meinen, gute Gefühle würden einen darüber informieren, dass man etwas richtig gemacht hat im Leben oder auch Erfolg oder Reichtum oder sowas, das halte ich für eine der destruktivsten Elemente unserer Kultur.
Vielen Dank für die Aussage. Ich denke auch gerade an solche, versucht da immer hin und her zu switchen, aus vielleicht eher privat konnotierten Kontexten hin zu organisationalen. Und mich beschleicht da auch ein zunehmend ungutes Gefühl, wenn ich beobachte, mit welchem Dogma glückliche Kindheiten apostrophiert werden und eingefordert werden. Ja, wie das zum Selbstzweck wird, wo ich denke, okay, Abkürzung in die Depression. Ja, dass die Kinder müssen glücklich sein.
Ja, nicht nur Depression. Ich habe gerade das nächste Buch, ist jetzt im Druck, über Narzissmus, ja, wo ich das ausgiebig beschreibe, wie dieser Glückszwang für die Kinder der direkte Weg in ein narzisstisches Persönlichkeitsmuster ist. Ja. Das ist wirklich dramatisch, was wir da...
Unheilvoll.
Unheilvoll, ja, das ist das bessere Wort.
Und jetzt schwenkt man nochmal rüber in den, wir sind ja immer bei Good Work, ja, also in den Arbeitskontext. Und da seh ich durchaus eine Parallele, ohne da jetzt nochmal das ganz, ganz, ganz große Fass, aber es ist, glaube ich, schon das große Fass aufmachen zu wollen. Ja, die Organisation, ne? Die müssen doch den ganzen Menschen berücksichtigen. Mensch im Mittelpunkt. Das ist ja auch schon so ein Punkt, wo ich immer denke, was heißt das denn? Das sagen ja übrigens die Kannibalen auch, den Menschen im Mittelpunkt, und meinen damit nichts Gutes. Ja, die stecken den nämlich in den Topf in der Mitte. Ja, manche lästern auch, sagen ja, Kunde im Mittelpunkt oder ist er immer im Weg. Das ist Lästerei. Nur generell frage ich mich ja oft, was meinen Menschen Parolen, wenn die so etwas sagen? Und ist das nicht eine gewisse Analogie zu dem Glückszwang, den Sie jetzt an anderer Stelle sehen?
Ja, vor allem, also um das vorher mit der Freiheit und Sicherheit an der Stelle auch nochmal aufzugreifen, das Problem versteckt man immer durch Gattungsbegriffe. Also man redet dann von dem Menschen. Mhm. Ja, aber wenn wir beide in einer Organisation wären, ich verspreche Ihnen, wir beide konkrete Menschen, Jule und Klaus, ja, würden nicht das Gleiche wollen von dieser Organisation.
Mutmaßlich nicht.
Mutmaßlich nicht. Das heißt, man tut immer so, dass wenn man den Menschen, ja, dann kommen wir fragen, welchen von den 6 oder 8 Milliarden, was wir mittlerweile haben, welchen denn? Also so war Luhmanns Frage, die ist jetzt gar nicht von mir. Ja, also welchen konkreten Menschen meint man denn, den man in den Mittelpunkt, weil man kann nur einen in den Mittelpunkt stellen, also rein schon aus geometrischen Gründen. So. Und wenn dieser eine dann alles dominiert, dann wette ich was, dass alle die Menschen, die konkreten, die nicht im Mittelpunkt stehen, nicht happy sind mit den Vorschlägen, die der macht, der im Mittelpunkt steht. Das ist eigentlich dann Tyrannei. Drum ist diese Vorstellung, die halt eigentlich ein Ergebnis der griechischen Philosophie von Platon und Aristoteles ist, dass alle Einzelexemplare einer Gattung im Prinzip gleich sind. Das ist ein Gedanke, der jedenfalls mit unserem Verständnis von Menschsein nicht kompatibel ist. Und in einer Welt von Individuen zu glauben, man könne dann das Individuum als Einzelmensch in den Mittelpunkt stellen, ist einfach absurd. Früher ging das. Stellen Sie sich mal vor, Sie wären Teilnehmerin des oder Teilnehmer, damals gab es da nur die Männer, des ostgotischen Heers vor den Mauern Roms. So. Ja. Und dann ist die Frage, wer steht jetzt vorne dran, stellt diese Leitern auf die Mauer und wird der Erste sein, der oben von frisch ausgeschlafenen römischen Soldaten abgeschlachtet wird. Also wer sind die ersten 100 auf dieser Leiter, die erstmal durch ihren Tod den Soldaten da oben müde kämpfen? Wenn man heute so eine Kriegsführung machen würde, da würden alle zurücktreten und dann sagen, bitte nach ihnen. Die Ostgoten, die ein ganz anderes Verständnis von Individualität haben, die sich also als Gattung identifiziert haben, ich bin Ostgote unter wenn man den Namen nicht meint, also unter diesem ostgotischen Heerführer, die haben sich drum gerissen, die Ersten zu sein. Das geht aber nur, wenn man ganz andere psychische Struktur hat. Und Organisationen, moderne Organisationen, die auf die Kreativität des Individuums für die Erbringung ihrer Arbeitsleistung angewiesen sind, können sich überhaupt nicht so konsistent, so widerspruchsfrei organisieren, sondern sie müssen konfliktfähig sein. Und das hofft man halt durch Konzepte oder irgendwelche Management-Moden zu reduzieren oder gar ganz ausschließen zu können. Und der Schuss geht so gut wie immer noch hin.
Jetzt haben Sie sehr stark apostrophiert auf dieses, auf den Widerspruch, den Logikbruch, der da drin steckt, dass wir ja nicht den einen in die Mitte stecken können und dass wir das ja auch wiederum im Widerstreit steht zu unserem Drang nach Individualisierung. Ich glaube, da steckt ja auch so ein Stück weit auch eine andere Annahme dahinter, hinter diesem, dem Mensch im Mittelpunkt. Es möchte ein bisschen menschenwürdiger, freundlicher, zugewandter umgehen. Und da kommt ja das nächste Thema dazu, dass man sagen, die Organisation wird zunehmend zum Adressat für persönliche, ich will nicht das böse Wort Befindlichkeiten nennen, aber mir fällt gerade nicht so ein richtig schön.
Soll die ideale Elternfigur werden, die man nie hat.
So, der Erfüllungsgehilfe werden zum Erfüllungsgehilfen des eigenen Sinnthemas, der eigenen Sinnsuche, des eigenen Wohlbefindens. Und da würde ich sagen, dass wenn das so wäre, ja, würden wir uns ja an der anderen Stelle auch eine Übergriffigkeit einkaufen, die ja bestimmt die Menschen dann auch wieder nicht wollen würden. Oder wie stehen Sie dazu? Also gehen wir mal weg von dem...
Das sage ich einfach nur, oder nick ich, oder sage ja, das ist beim Podcast besser, wenn man ja sagt, dass man nickt.
hat sich bewährt. Nickt. Also, Klaus Einenschink nickt.
es ist immer wichtig, da das negative Implikat nicht zu hören. Also wenn man das so ausspricht, wie sie es gerade getan haben, dann wird einem ja im öffentlichen Diskurs dann sofort Inhumanität unterstellt oder dass man über Leichen geht oder dass man so, als ob man ablehnen würde, in Organisationen möglichst Verhältnisse zu schaffen, wo sich die Menschen weitgehend wohlfühlen können. Und dann würde ich dazu sagen, unterschiedliche Menschen weitgehend wohlfühlen können. Die an Feedback wachsen, kriegen Feedback, und die mit Feedback nicht umgehen können, denen erspart man das irgendwie so. Das ist ja vollkommen unbenommen. Man muss ja nicht schlimmer machen als nötig. Nur wenn daraus ein Anspruch entsteht,
das ist der Punkt.
Wird es ein Problem, weil der Punkt ist nicht, solche Wünsche und solche Ziele zu haben, sondern sich von der Erfüllung der Ziele abhängig zu machen. Und wenn die Zielerreichung nur unvollständig oder unzureichend funktioniert, dann das als Defizit oder als Anlass für Schuldzuweisungen und dergleichen mehr anzusehen. Ich finde auch nichts Unredliches dran, wenn man ein gutes Team, einen guten Chef, eine gute New Work-Logik irgendwie in Unternehmen haben möchte. Nur wenn ich es haben muss, ja, bringe ich meine eigene Unfreiheit, für die ich selber verantwortlich bin, in die Organisation, und dann werde ich hart, rigid, ungünstig, konflikthaft, dysfunktional, weil der andere muss dann so werden oder so denken wie ich, damit ich mich wieder wohlfühlen und entspannen kann. Weil das Grundmuster einer unfruchtbaren Kommunikationsangebots ist immer, ich möchte, dass du. Also ich mache mein Wohlbefinden davon abhängig, wie du dich verhältst. In dem Moment hat man sozusagen einen dysfunktionalen Konflikt in die Welt getragen.
Wir haben jetzt ganz viel drüber gesprochen. Wir können Konflikte nicht lösen. Wir sollten es uns auch gar nicht vornehmen. Wir sollten uns auch nicht vornehmen, Konflikte zu vermeiden aus Gründen. Wir haben es, glaube ich, sehr gut beleuchtet. Ihr Wort in dem Zusammenhang oder Ihr Begriff ist immer wieder die Regulationsfähigkeit. Also wir sollten eher an die Regulationsfähigkeit der Menschen, naja, nicht appellieren, aber wir sollten sie darin vielleicht unterstützen. Und wir können jetzt nicht nochmal alle Modi durchgehen, die einen Konflikt ja auch, in Ihrem Buch haben Sie das ja sehr schön beschrieben, die unterschiedlichen Modi, die in dem ein Konflikt stecken kann. Das heißt, wir brauchen ja so eine Art Kompetenz, die uns befähigt zu schauen, wo stehen wir denn gerade in einem Konflikt? Also mit anderen Worten auch wieder eine Metafähigkeit, also ein Stück zur Seite zu treten und auch mal auf den Konflikt zu schauen. Oder ist das jetzt eine Fehlannahme von mir? Also so würde ich das interpretieren.
Genau, so, das ist vollkommen so beschrieben, wie ich es auch beschreiben würde. Also Regulation heißt ja, dass ich zwischen wertvollen Alternativen wählen kann. Und zwar in der Form ganz die eine Alternative, ganz die andere Alternative, ein bisschen was von dem oder ein bisschen was von jenem, heute so und morgen wieder anders. So, also sowohl inhaltlich wie quantitativ, wie zeitlich, wie sozial. Heute darf ich mal den Heizkörperthermostat einstellen, morgen du. Regulation bedeutet wählen zwischen attraktiven Polen. So ist ja dieses Konfliktbuch auch theoretisch aufgestellt, dass ich eine Heuristik entwickle, also ein Schema, wo ich mich im Konflikt orientieren kann, wie ich gerade gewählt habe. Und ob ich diese Wahl zugunsten von Regulation, also zugunsten von Erhöhung von Freiheitsgraden, verändern kann, so dass ich steuerungsfähig werde oder Impulse setzen kann in diesem Konflikt. Dazu brauche ich aber, Heuristik heißt ja ein Beobachtungsschema, ja, dazu brauche ich Informationen, worauf muss ich denn schauen? Also, und drum ist in diesem Buch das sehr, sehr ausgiebig beschrieben, wie kann ich sachlich schauen, wie ich gerade gewählt habe und der andere, wie kann ich auf der sozialen Ebene mich orientieren, wie der andere oder ich mich gerade aufgestellt habe in dem Konflikt oder ein Team und wie kann ich das an der Zeitdimension für mich entschlüsseln. Und dann habe ich eben eine Theorie, die mir nicht sagt, was richtig ist, sondern die mich darüber informiert, wie ich die Freiheitsgrade des sozialen Systems erhöhen kann und gemeinsam mit den anderen dann nach dem richtigen Forschen kann, das nicht von vornherein festgelegt ist, weil es in einem Buch von Klaus Eidenschink stand.
Ja, nach dem richtigen oder sagen wir nach dem zweckdienlichen. Und ja, mir hat das sehr gut gefallen, wie Sie die drei Luhmannschen Kategorien oder Dimensionen, die dürfen wir hier auch gerne nochmal erwähnen, die Zeit, das Soziale und
Die Sache.
Ja. Die Sache, Entschuldigung. Also die Sache, die Zeit, das Soziale, da auch nochmal auf das Thema Konflikt entsprechend, wie soll man sagen, ja, angewendet haben und das dann durchdekliniert haben. Also wunderbar, das auch nochmal aus der Theorie direkt abgeleitet. Das heißt, wenn es uns gelingt, auf diesen drei Ebenen zu schauen, auf den Konflikt, wir damit in eine Regulationsfähigkeit kommen, nicht Steuerung, aber das ist schon ein bisschen was anderes.
Ja, ja, absolut.
Dann haben wir mehr Freiheit, oder?
Genau.
Das ist das, was wir wollen, oder?
Naja, wollen, das da können Menschen jetzt wieder unterschiedlich dazu empfinden, aber je mehr Wahlfreiheit oder es gibt, desto höher wird halt die Wahrscheinlichkeit, dass der Konflikt funktional wird oder bleibt und eben die schon öfter jetzt benannten Nebenfolgen, die ungünstigen, minimiert werden.
Und zu etwas Neuem führt. Das wäre ja sein Job.
Ne? Genau. Ja, und das Neue, nur damit es einmal ausgesprochen ist, kann auch eine Reaffirmation, eine Bestätigung des Alten sein. Nur wenn
Dankeschön.
Ja, wenn ich einmal, wenn ich dann eine Schleife drehe und sage, naja, wollen wir uns nicht doch irgendwie ein anderes Produkt wählen oder ein Rollout machen in Sizilien mit unserem Produkt und so, und man dann zu dem Ergebnis kommt im Meeting, nein, wir machen es nicht, dann wir bleiben bei dem, wie wir es bislang gemacht haben, dann ist diese Entscheidung, beim Alten zu bleiben, natürlich nicht mehr das Alte, sondern das ist auch was Neues, weil das Alte als neu, als wieder weiterhin tauglich klassifiziert wurde. Also eine Bestätigung des Alten macht das Alte neu.
Ach, ist es schön. Ich habe so ein Sätzchen in meinem Kopf. Manchmal besteht die größte Disruption darin, etwas zu bewahren.
Ja, genau. Genau, aber das ist nicht nur einfach ein Spruch, das ist zutiefst wahr, theoretisch.
Mhm. Oh, wie schön ist Panama. Kennen Sie das von Janosch, ja, die ja, einmal ja. um die Welt ja, im neuen Licht betrachtet. Wobei, das ist nochmal ein bisschen anders. So, ich habe heute ein Problem. Ich könnte gern noch eine Stunde mit Ihnen weitersprechen. Ich glaube, uns zwei würden auch noch Themen einfallen. Ja? Aber meine Uhr verrät mir, wir sind schon eine Weile dran und wir schwinken so langsam mal in Richtung Schluss gerade ein. Natürlich kommt Ihr Buch auf die Liste der absoluten Muss. Must Reads heißt ja so schön zum Thema Konflikt. Die Kunst des Konflikts. Gibt es etwas, was Sie selbst auch immer mal wieder gern zur Hand greifen? Das darf eng im Kontext Konflikt sein. Es darf auch ein bisschen mehr in Richtung Organisation gehen oder irgendwas, wo Sie sagen, liebe Hörer, liebe Hörerinnen von Good Work, das lege ich euch ans Herz.
Also,
dieses eine immer, gell, das ist gemein.
Naja, das ist...
dürfen noch zwei sein.
Das eine immer und das andere ist, ich bin, was Bücherempfehlungen jetzt anbelangt, tatsächlich ein ganz ungünstiger Gesprächspartner, weil die Bücher, die ich gerne lese, die liest wirklich kaum jemand anders. Weil wenn ich jetzt irgendein Heidegger- oder Nietzsche-Buch hier empfehle, dann kaufen das ein paar Leute und die denken alle, ich habe einen an der Waffel, wie ich komme, so ein Buch zu empfehlen. Weil, die, wie gesagt, es ist ja immer so, welche Bücher kommen zu einem bestimmten Thema mit relativ wenig Voraussetzungen, also Fachvoraussetzungen oder sowas dann lesen. Und ich empfehle schon immer wieder gerne sozusagen einfach auch, um einen anderen Blickwinkel drauf zu kriegen, dass man sich eben mit fernöstlicher Literatur, also jetzt die Kunst des Krieges vom Sun Tse, also mal beschäftigt, wo eben Konflikte als Potenzialfelder, die gestaltet werden wollen, angesehen wird, ja, und nicht wie Clausewitz, ja, vom Kriege, der halt einen in seinem Generalstab einen Kriegsplan, einen Schlachtplan entwickelt, der das Frühstück des ersten Kriegstags nicht überlebt. Und dann muss wieder umgeplant werden und so weiter. Während eben andere Kulturen eher in Potenzialen denken und überlegen, naja, wie können wir denn Ruhr und Cholera irgendwie bei den anderen einschleusen oder die zu zerstritten machen oder ihnen den Rotwein abschneiden, so dass die, wenn sie erstmal unzufrieden und krank sind und zerstritten, ist eigentlich schon fast egal ist, wie ich angreife, weil das Potenzial dazu da ist. Und ich denke als Berater seit 30 Jahren im Schaffen von Potenzialfeldern. Ich mache keine Change-Pläne und keine Roadmaps, weil ich das für das Veränderung komplexer Systeme häufig eher dysfunktional als funktional halte, sondern gehe da eher inkrementell vor und gucke, jetzt machen wir mal eins, schauen, wie das sich auswirkt, lernen daraus und machen dann den nächsten Schritt. Und wenn man da die Augen offen hält, dann kann man da ganz gute Bücher einfach auch finden.
Sehr gut, also da sind wir ja auch schon wieder, ohne dass wir so unbedingt so da paraphrasieren wollen, aber sind wir ja wieder bei einem gelebten Agilität, also einmal wirklich nicht irgend so ein komischer methodischer Krampel, sondern in den Prinzipien, die dort verankert sind. Die Schlussfrage, lieber Klaus Einschick, ist immer the good, the new, the ugly. Was ist das Gute am Konflikt? Vielleicht noch mal ganz kurz hier im Setzlein.
Das Gute am Konflikt ist, dass er große Chancen bietet, dass Menschen auf neue Art und Weise sich auch lieben lernen.
Da ist das Neue schon fast ein bisschen drin. Was würden Sie sagen, ist das Neue oder der neue Blick auf Konflikt, den Sie gerne, wie neu auch immer er ist?
Konsequent eben beides, das Schüren wie das Beruhigen, als hilfreich und als schädlich angesehen werden kann und dass man sensibilisiert wird, dass das, was in dem einen Konflikt das absolut Beste war, was man tun kann, im anderen Konflikt das Schädlichste ist, was man reinbringen konnte.
The Ugly. Welches Ugly vom Konflikt wollen wir doch bitte gern hinter uns lassen?
Dass man sie vermeidet.
Das lassen wir genauso stehen. Ich kann Ihnen sagen, lieber Klaus Einschick, das war eine echte Sternstunde. Also das war genau eine Stunde oder sogar ein paar Minütchen drüber. Und ich habe jede Sekunde genossen hier im Gespräch. Das war wunderbar, Ihnen zuzuhören, auch mal Sie zu erleben, wie Sie hier richtig in Fahrt kamen und Sie da auch durchaus an der Stelle mal provozieren zu dürfen. Und wir haben uns nicht gestritten.
Fand ich jetzt auffällig. Also das muss man mal schauen, ob wir bei Gelegenheit dann nachholen.
Da haben wir noch was offen, oder?
Ja.
Gut, also an der Stelle ein herzliches Dankeschön. Ich bin mir ganz sicher, das wird mit Begeisterung gehört, die Folge, denn sie ist jede Minute wert. Dankeschön und einen schönen, schönen Tag für Sie.
Danke für das schöne Gespräch.
Ja, das war's wieder im Podcast Good Work in unserem Good Work Salon. Wenn euch die Art der Gespräche gefallen, wenn ihr Freude daran habt, etwas tiefer in die Themen einzutauchen, spannende Geschichten zu hören und Transformationserfahrungen live mitzuerleben, dann schaltet ein, hinterlasst ein Abonnement. Ihr findet den Podcast überall dort, wo man üblicherweise Podcast findet. Das heißt bei Apple, bei Spotify, seit kürzerer Zeit auch bei YouTube. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr wieder einschaltet und freue mich auch über Nachrichten auf allen möglichen Kanälen von euch. Und bis dahin, passt gut auf euch auf, eure Jule Jankowski.